Hüben und Drüben Spezial, der Podcast für Sterbekultur und Sterbeheilkunde mit Franziska Hilmer und Claudia Kardinal im Gespräch mit einem Gast.
Also einen schönen guten Tag, wir freuen uns sehr, dass wir beisammen sind und wir haben nämlich wieder einen Special Guest. Und zuallererst habe ich eine Frage, nämlich nicht an unseren Special Guest, sondern an dich, Franziska. Woher kennst du diesen Special Guest?
Woher ich Jochen Pajung kenne? Also den kenne ich schon vom Hörensagen, ziemlich lange sogar, weil ich immer von ihnen gehört habe, von sehr guten Freunden, dass sie ein Priester oder Pfarrer sind, ich weiß gar nicht, wie sie selber das benennen, der so sehr besonders ist. Das habe ich schon, ist sozusagen bis zu mir gekommen und das habe ich selber erst erfahren, würde ich mal sagen, innerhalb des letzten Jahres haben wir uns kennengelernt bei einer Bestattung, ne? Erstmal eine Aussegnung, die sie gemacht haben, wo ich die Bestatterin war, und dann nachher haben wir auch eine Beisetzung gemeinsam gemacht, ne? Mhm. Genau, daher kenne ich sie.
Und dann war das ungefähr, ich würde mal sagen, vielleicht vor 2 Monaten, dass du mir gesagt hättest, Mensch, wollen wir nicht mal den Jochen Pajung einladen? Und dann habe ich gedacht, wieso Jochen Pajung? Wieso denn Jochen Pajung? Das ist ja schön. Menschenskinder, denn Jochen Pajung, den kenne ich doch. Denn Jochen Pajung hat tatsächlich, als meine Tochter gestorben ist, er hat die Aussegnung gemacht und er hat tatsächlich auch die Bestattung gemacht meiner Tochter. Und das war eine Anhäufung von seltsamen Gelegenheiten, denn ich hatte irgendwo mal was von Jochen Pajung gehört und als meine Tochter ihren Rückfall hatte, habe ich am gleichen Tag zufällig mit einer Frau gesprochen. Da ging es um was ganz anderes, da ging es um Tschernobyl. Und ich wusste, dass die Jochen Pajung kennt. Und ich habe an dem Tag zu ihr gesagt, wenn mit meiner Tochter mal was ist, dann will ich nur den Jochen Pajung haben. Und als meine Tochter gestorben war, habe ich ihr Bescheid gesagt, sie hat mir die Telefonnummer gegeben und dann war das Jochen Pajung. Und ich habe mich sehr wohl behütet gefühlt. Das war ein Türöffner für mich, der ganz besonderen Art und Weise. Und jetzt sitzen wir zusammen am Tisch.
Und wie viele Jahre sind seitdem vergangen?
Das war 1986.
Wow. Und das ist ja 42 Jahre her.
42 Jahre her. Das ist eine richtig lange Zeit. Und das heißt, da ist mir Jochen Pajung, ist mir absolut geläufig.
Ja, wollte ich auch jetzt gerade mal sagen, ne? Jetzt haben wir so lange geredet, herzlich willkommen, wie schön.
Vielen Dank. Ich kann aber gleich nochmal darauf eingehen, weil Sie Ihre Tochter erwähnen. Sie haben mich vorhin nochmal erinnert an dieses Ereignis, vielleicht können Sie das mal schildern.
Das war eine ganz seltsame Begebenheit, ich nenne das ja heute seltsame Phänomene. Und zwar gab es die Situation, meine Tochter war aufgebahrt die nächsten 3 Tage nach ihrem Tod in einem Aufbahrungsraum, der im Norden von Hamburg sich befindet. Und wir waren jeden Tag einmal da und Jochen Pajung hat auch die Aussegnung meiner Tochter gemacht. Auf jeden Fall kam am nächsten Tag ein weiterer verstorbener Mensch in diesen Aufbahrungsraum zur 3-tägigen Aufbahrung. Dieser Mensch war nicht 6,5 wie meine Tochter, sondern war 92. Und am nächsten Tag, irgendwann kam also praktisch an, die Totenwache für ihn wurde auch gemacht. Und dann am nächsten Tag hat mich Jochen Pajung angerufen und hat gesagt, ich muss Ihnen was erzählen, hier ist was passiert. Und zwar haben die Angehörigen von dem alten Mann sind in den Aufbahrungsraum reingekommen und haben gesagt, ach, jetzt verstehen wir, was da los gewesen ist. Denn der alte Mann hat die letzten Tage vor seinem Tod immer gesagt, ach du kleines blondes Mädchen, warum hast du denn so traurige Augen? Und ich kriege heute noch eine Gänsehaut. Was so etwas Schönes. Und das war auch mit einem Türöffner, weil ich bin überzeugt davon, dass wir Reisebegleiter haben. Und wir sind viel zu klein in unserer Wahrnehmung, als dass wir irgendwas davon nachvollziehen können. Und ich bin dankbar dafür, Herr Pajung.
Sie haben mich ja gefragt, wer ich eigentlich bin. Und deswegen würde ich ganz gerne etwas sagen zu meinem Leben. Denn in meinem Leben gibt es Motive, die auch für dieses Thema, was wir uns vorgenommen haben, passen. Also ich bin geboren im Zweiten Weltkrieg und
44 oder?
Nein, ich bin 37 geboren.
37, ja.
Ja. Und habe als Kind den Zweiten Weltkrieg erlebt in der Nähe von Hamburg. Und ich habe genau diese Angriffe auf Hamburg miterlebt und jeden oder sehr häufig haben wir in unserem Haus im Keller gesessen und gezittert und da habe ich zum ersten Mal das Beten gelernt.
Naja.
Und ich habe zum ersten Mal Angst kennengelernt, weil die ganze Welt um uns herum, also die Häuser und die Menschen, das fiel alles, ist alles gestorben.
Mhm.
Alles fiel in Asche, Menschen sind gestorben, verletzt worden. Und aber eigentlich ist das schon vorher das Motiv gewesen. Auch das Motiv war eigentlich, eine Heimat in dieser Welt gibt es nicht.
Mhm.
Augustinus, der Kirchenvater, hat mal gesagt, du hast uns zu dir hin erschaffen, oh Herr, und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir.
Augustinus?
Ja, und das war sozusagen das Motiv meines Lebens von Anfang an, weil auch die Familiensituation nicht so war, dass ich mal dort auch wirklich Geborgenheit fühlen konnte. Und das ging dann immer so weiter, nicht? Dann kam das Kriegsende und kurz vor dem Ende des Krieges sind wir geflüchtet. Und zwar von Mecklenburg auf unserem Bauernhof, wo es einigermaßen sicher war, dann am Ende des Krieges, dann über die Ostsee nach Schleswig-Holstein. Und da habe ich wieder die Heimat verloren. Nicht, ich hatte mich so wohl gefühlt bei den Tieren, den Pflanzen der Erde, aber bei den Menschen habe ich von Anfang an nicht diese Geborgenheit gefunden. Und so ging es dann weiter. Immer habe ich gesucht nach einer Geborgenheit, immer war die Motivation Trauer und Angst. Und ich glaube, das ist eben auch das Thema, was wir uns hier vorgenommen haben. Das, als junger Mensch war ich dann ganz verzweifelt und habe aber immer weiter gesucht, aber oft an verkehrter Stelle, was auch gefährlich war. Aber dann ist auch mir so etwas passiert, was Sie eben auch ausgedrückt haben, dass es irgendwo auch eine Begleitung gibt. Nicht? Also wir haben ja immer gesagt, jeder Mensch hat auch einen Schutzengel. Und man kann alles als Zufall nehmen, ich selber persönlich, aber habe das immer so erlebt, dass da eine Führung in meinem Leben war, die mich auch gerettet hat im letzten Augenblick noch vor Tod oder vor noch ganz schlimmen Sachen. Und das war und dann, das ist dann im Alter, als ich älter war und studiert habe, da ist es dann so weit gekommen, dass in einer ganz kritischen Situation, wo mein Leben auch hätte wirklich in eine Katastrophe enden können, da ist mir ein Mann begegnet, der zwei Nahtoderlebnisse hatte durch Ertrinken und der hat dann in München, wo ich studiert habe, so Meditationskurse gegeben und bei dem habe ich dann die Zeit des Studiums überstanden. Ich will das noch kurz hinzufügen, weil das gehört auch zu diesem Thema. Ich habe dann, eigentlich sollte ich Bauer werden und meine Mutter hatte aber in der Schwangerschaft ihrem Herrgott versprochen, wenn es ein Sohn wird, dann soll der Priester werden, nicht? Und dieser Mann, dem ich da begegnet bin, der hat mich dann überzeugt davon, dass ich diesen Berufsweg gehen müsste, wollte mich aber in eine Kirche schicken, die mir besser geeignet schien als die evangelische. Aber da kam ich, da die Schwelle war zu hoch. Und so habe ich dann evangelische Theologie studiert. Und dazu muss ich zwei Dinge sagen. Einmal habe ich es furchtbar gefunden, evangelische Theologie zu studieren, weil das alles intellektuelles Kopfwissen war, was mir dort vermittelt war. Ich hatte aber die Sehnsucht danach, Erfahrung im Gefühlsleben zu haben. Wenn man Angst hatte, braucht man Trost. Angst kann man nicht überwinden durch ein Studium, sondern nur durch Erfahrung. Und diese Meditationszeit bei dem Lehrer hat mir geholfen, diesen Weg dann zu gehen. Aber die Theologie war für mich eine Katastrophe, so dass ich nach dem Examen gesagt habe, ich werde nie wieder ein Buch in die Hand nehmen, das theologisch ist. Später kam mir aber auch so, wurde mir klar, dass das auch eine Führung war in meinem Leben. Denn die positive Seite ist, wenn man alles zerstört, kann man was Neues entdecken. Wenn alles durch die, wenn die Theologie, wie damals die Mode war, Gott ist tot Theologie, nicht dann, wenn man das nicht aus der Bibel mehr entnehmen kann, dann kann man nur noch versuchen, Erfahrungen, eigene Erfahrungen zu sammeln. Und diesen Weg bin ich dann gegangen und ich danke der evangelischen Kirche, dass sie mir die Möglichkeit gegeben hat, eine psychotherapeutische Ausbildung zu machen.
Ah, okay.
Denn da geht es auch um Erfahrungen. Da gibt es Menschen, die sind traumatisiert, genau wie ich. Menschen durch Kriegserlebnisse oder durch kleine und große Katastrophen in familiären Verhältnissen. Und es geht immer darum, wie kann ich die Kraft schöpfen, die Zuversicht schöpfen, wie kann ich die Gefühle, die mich so mir das Leben so schwer machen, wie kann ich da irgendwie eine Möglichkeit finden, da Heilung zu bekommen. Und deswegen habe ich dann die Möglichkeit bekommen, Jungsche und auch Freudsche Psychotherapie zu studieren und habe dann von Anfang an den Beruf so aufgefasst, dass er nicht nur Wissensvermittlung ist, Predigen und intellektuelles Wissen vermitteln, sondern Erfahrung. Also dass ich die Menschen in der Seelsorge begleitet habe, dass sie wirklich die Trauer zum Beispiel nicht verdrängt haben, sondern sich damit auseinandergesetzt haben, bis das dann zu einer Erfahrung wurde, die zum inneren Frieden führten. Das ist, man könnte da natürlich das viel ausführlicher schildern, aber das war für mich der Grund, diesen Beruf zu ergreifen, weil das ja auch in der Bibel ganz gut geschildert wird, dass es darum geht, Kranke und Betroffene und Leidende zu heilen. Hm. So ist der Beruf für mich ein Beruf des Heilens.
Ja.
Und nicht ein Beruf nur der Wissensvermittlung.
Genau.
Und deswegen bin ich bis auf den heutigen Tag eigentlich froh, dass ich diesen Beruf ergriffen habe.
Ich auch.
Jetzt hat er schon vorweggenommen die Frage, die wir eigentlich noch gestellt hätten. Wir stellen nämlich unseren Gästen immer die Frage, ob sie eigentlich freiwillig oder durch ein bestimmtes Ereignis sozusagen zu ihrem Beruf oder zu dem Thema, wenn der Beruf irgendetwas auch mit Tod und Sterben zu tun hat, gekommen sind. Und das ist ja bei Ihnen offensichtlich der Fall, ne? Durch diese ersten Erlebnisse während des Krieges, dass Sie eigentlich schon gebetet haben.
Ja.
So hatte ich das eben wahrgenommen, dass.
Und da ist noch was ganz Wichtiges auch drin gewesen, was Sie eben gesagt haben. Ich nenne das ab und zu so, wir wissen das ja alle von Hermann Hesse. Jedem Anfang liegt ein Zauber inne, aber jedem Ende auch. Mhm. Denn jedes Ende wenn wir das nicht zudeckeln und wenn wir dann nicht tun, als ob wir da nur Gras drüber wachsen lassen könnten, dann ist das eine Tür.
Ja. Also, jemand hat mal gesagt, der Mensch wird Mensch dadurch, dass er leidet, entweder durch Leid oder durch Liebe.
Hm. Ja, glaube ich auch.
Und ich will hier nicht zu theologisch werden, aber...
Auch so viel Theologie können wir schon vertragen.
Bisschen Theologie können wir vertragen, ja.
Ich meine, das Zentrum des Christentums und des Weges ist eigentlich in einem Symbol ausgedrückt, Kreuz, Tod und Auferstehung. Hm. Also Leiden und wer das Leiden nicht verdrängt. Und deswegen kommt man da auf ein ganz wichtiges Zeitthema. Wenn man das Leiden nicht verdrängt, sondern lernt, es anzunehmen, dann entsteht da eben auch das neue Leben. Also wenn man biblisch argumentiert, das Licht scheint in der Finsternis. Und in unserer Gesellschaft ist es ja so, wir streben alle im kapitalistischen System auf jeden Fall immer so, streben wir der Illusion nach, es gibt ein ganz glückliches Leben ohne Leid. Das gibt es nicht. Hm. Wer sich hier inkarniert, der muss beides, der hat beides.
Ich denke manchmal, wenn wir doch in der Lage wären, durch Freude so viel zu lernen wie durch Leid, dann hätten wir vielleicht die Möglichkeit, hier doch ein bisschen Paradies zu schaffen.
Ja.
Ja gut, nun ist aber ja die Freude eher was sozusagen ein Geschenk der Gegenwart, ne, die uns in die Gegenwart versetzt, und das Leid eher geht einher mit Erkenntnissen, die sich in die Zukunft richten. Ne?
Das ist etwas, wo ich sage, ich meine nicht den Spaß. Ich meine eine erfüllte Freude.
Ich habe das schon verstanden. Dennoch ist, glaube ich, die Freude tatsächlich etwas, was uns mehr ein Geschenk der Gegenwart so ein bisschen ist. Ja. Ne? Das Leid ist ja ein Erleben, was sich erst in der Zukunft erweist, die Erkenntnis, die man aus dem Leid vielleicht bezieht, ne? Oder mit ziemlicher Sicherheit.
Also es gibt da ja, es ist ja ein sehr komplexes Thema, nicht? Ein wichtiger Faktor, den wir eben auch vergessen haben oder nicht genügend gepflegt haben, zumindest in den letzten Jahrhunderten, ist diese Freude zum Beispiel, die Sie eben angesprochen haben, die kommt eben auch aus, ja, wir haben dann für nur verschiedene Worte und jeder muss so sein Wort dafür finden. Man könnte sagen, aus einem Gebetsleben, gepflegten Gebetsleben. Ein anderer würde sagen, aus der Meditation. Ein dritter Ausdruck ist, aus der Kontemplation. Und da muss man natürlich fragen, was ist das eigentlich? Mhm. Und wenn man das Ganze auf einen Punkt bringt, ist es eigentlich, dass man in die Stille geht. Mhm. Ich weiß jetzt nicht genau, wer das gesagt hat. Wenn der Mensch schweigt, spricht Gott. Mhm. Also deswegen ist das Schweigen und die Stille, die heilige Stille, will ich mal sagen, eben auch so schwer zu erreichen, weil wir so voll sind von Erlebnissen. Wenn ich mich hinsetze und möchte mal zur Ruhe kommen, schon kommen Gedanken. Was habe ich alles vergessen? Was muss ich morgen noch machen? Und dann klingelt das Telefon. Also man sieht, dass so viel in uns gespeichert ist, was man erstmal lernen muss, loslassen zu lassen, um in diese Stille zu kommen. Und dann muss man auch lernen, geduldig zu lauschen.
Wissen Sie, was ich glaube? Ich glaube, dass das auch wesentlich damit zusammenhängt, ob wir berührbar sind. Denn ich glaube, das, was Sie eben geschildert haben, ich habe das auf sehr eindrückliche Art und Weise erlebt, als ich in der Leishalle war und am Neujahrskonzert die 9. von Beethoven gehört habe. Mhm. Da war ich eigentlich mit Hunderten von Leuten in einem Saal und mir sind die Tränen das Gesicht runtergelaufen. Ja. Und das war Erleben pur.
Ja.
Und das ist was ganz, ganz Großes. Ja. Ne? Was ganz Großes. Und ich habe eben auch daran gedacht, Franziska, das hast du bei einer der letzten Sendungen gesagt, es gibt unheimlich viele verschiedene Formen von Lärm und nur eine Stille.
Eine Stille. Großartig. Und nur eine Stille.
Ja.
Ganz viel schön. Verschiedene Lärm, ne?
Ja.
Aber nur eine Stille.
Ja.
Also Quellen des Lärms, ne? Viele verschiedene. Und die Stille ist einzigartig. Ich habe allerdings jetzt noch mal eben eine Frage. Sie haben eben gesagt, wenn der Mensch schweigt, ne, dann spricht Gott. Und ich ertappe mich immer wieder dabei, obwohl ich ja zu dem Thema A viel weiß und B auch mich doch durchaus als einen tiefgläubigen Menschen erlebe, tiefgläubigen und wissenden Menschen, denn da ist für mich Glaube und Wissen ganz nah beieinander. Dennoch habe ich Probleme mit dem Begriff Gott.
Ja. Jemand sagte mal, Gott will nicht erkannt werden, sondern geliebt werden. Das heißt also, ich meine, ich benutze hier oft die christlich-theologische Sprache, wenn aber jemand nun gar nicht an Gott glaubt. Mhm. Nicht? Deswegen ist das, was ich eben gesagt habe, für den genauso aktuell, was kann man nur anders formulieren? Wenn ich gar nicht an Gott in die Stille gehe, dann habe ich Erlebnisse. Ein Christ würde sie bezeichnen, ja, das ist entweder die Stimme oder die Energie Gottes. Ein Mensch, der nicht an Gott glauben kann, der erlebt aber diesen inneren Frieden und den Trost genauso wie der, der glaubt.
Das ist interessant. Es gibt so ein Zitat von Hegel, also zufällig weiß ich das, weil ich das lange in meinen Mails unten sozusagen in der Signatur hatte. Da sagt Hegel, der Mensch weiß von Gott nur so viel, wie der Gott im Menschen von sich selber weiß.
Ja.
Genau.
Das bringt es eigentlich auf den Punkt, ne?
Im Prinzip schon, ja.
Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den man auch mal in unsere moderne Situation, aber die ist auch menschheitlich und schon seit ewigen Zeiten gültig. Wie haben Sie das eben noch formuliert?
Der Mensch weiß von Gott nur so viel, ja, wie der Gott im Menschen von sich selber weiß.
Genau. Und das vermeiden wir eben. Also was ich muss also sozusagen, Carl Gustav Jung würde sagen, du musst deinem Schatten ins Gesicht sehen. Hm. Also alles das, was an unserer Seele zum Beispiel diesen Frieden verhindert, dazu gehören die kleinen und großen Traumatisierungen aus unserer Kindheit und wer weiß woher.
Ja, unsere Gesellschaft, unsere Vergangenheit.
Natürlich, es sind auch die Hinderungen, zum Beispiel, wenn ich, Ängste sind sowieso auch ein Hindernis. Das ist wie, als wenn man da einen Schleier vor sich selbst, den inneren Kern des eigenen Wesens zieht. Aber auch so diese kleinen Dinge, Antipathien gegenüber einem Menschen, Urteile, Verurteilungen, Zorn und Ärger. Da gibt es ja eine ganz lange Liste von Gefühlen auch und von Gedanken, die da im Wege stehen. Und da muss ich ja lernen, wahrhaftig zu werden. Hm. Und diesen, ich will nicht gleich sagen Dämonen oder so, so ist das ja oft so ausgedrückt worden, im religiösen Bereich, diesen Hindernissen, die mich hindern, zu mir selbst zu kommen, das innerste Wesen, mich an mein innerstes Wesen anzuschließen, nicht, dass ich das erstmal überhaupt zulasse, akzeptiere, dass das da ist, nicht ausweiche, verdränge, sondern es wirklich aus meinem eigenen Wollen heraus nicht nur bejahe, dass das so ist, sondern dass ich es nicht als nicht vorhanden wegschiebe. Das ist vorhanden. Und es kann sich nur auflösen dadurch, dass ich das auch fühle. Auch wenn ich mich traurig macht oder mich ärgerlich macht. Aber man kann sich immer auch fragen, bin ich mein Ärger? Bin ich meine Angst oder habe ich Angst? Ich kann mich all diesen Dingen gegenüberstellen, es anschauend, Ich meine, wenn man das mythologisch ausdrückt, dem Teufel ins Angesicht sehen. Aber ich meine, das sind einfach nur Bilder. Nicht? Aber dem eigenen Schatten, würde Carl Gustav Jung sagen, all diesen Symptomen oder diesen energetischen Verkrustung, das sind die Sprache kommt mir aus der Quantenphysik, nicht? Wenn man sagt, das sind destruktive Energien, die sich in meiner Seele festgesetzt haben und die ich immer wieder neu pflege, indem ich wieder meinem Ärger nachgebe, anstatt mich ihm gegenüberzustellen und zu sagen, hallo, ich muss ja gar nicht Sklave, Opfer meines Ärgers sein. Ich habe Ärger, aber ich muss dem ja nicht nachgeben, dass ich lerne, sozusagen, mich davon zu befreien, indem ich das beobachte an mir. Und das Verurteilen hat auch gar keinen Zweck, sondern es annehmen und dadurch auch kontrollieren lerne, sodass dann das allmählich auch sich auflöst. Und wenn sich das auflöst, dann kommen wir wieder auf die Stille zu sprechen. Dann wird es allmählich in mir still.
Mir ist gerade eine Situation eingefallen, als meine Kinder noch jugendlich waren. Und da machen ja Jugendliche hoffentlich auch mal eine Menge Mist. Und das war dann auch so, dass mein Sohn irgendwas gemacht hatte oder sowas. Und dann habe ich Folgendes gehabt. Ich habe mich nicht geärgert. Ich habe den, glaube ich, mit dem Gespräch, ich habe mich vor ihn gesetzt und habe gesagt, weißt du was, das glaube ich dir nicht. Das bist du doch gar nicht. Mhm. Und da war plötzlich eine Tür offen, wo im Grunde genommen alles, was vorher da war, jede Gegenwehr, es war alles weg. Und ich glaube, das ist das. Ja. Wenn wir dazu kommen, zu sagen, wer bin ich denn eigentlich? Mhm. Ich bin doch nicht. Deswegen sage ich auch, ich achte da sehr auf Sprache. Menschen sind nicht dement, die haben eine Demenz.
Die haben eine Erkrankung.
Ja, sie haben sie, aber ja, sie sind es nicht. Ja, ja. Und genauso, weil ich habe vielleicht einen gebrochenen Arm, aber ich bin kein gebrochener Arm.
Richtig.
Und das würde vielleicht diesen Kern, mhm, um den es geht, vielleicht als unzerstörbar leichter erkennen.
Ja. Und das tue ich zum Beispiel, wenn ich einen Meditationskreis habe. Das sind so Übungen am Anfang, nicht? Begeben wir uns doch einmal in die Beobachterrolle, dass ich das alles beobachte, was so in mir herumschwirrt. Und versuche, aus dieser Identifikation herauszukommen. Wer tut das? Das ist dann schon ein Stück meines wahren Wesens, das ich dann erlebe. Und das führt zum inneren Frieden, einfach zum Erleben. Sodass ich dann auch in diese Richtung komme, die Sie auch angesprochen haben, Freude zum Beispiel. Nicht? Dass es nicht nur Trauer ist und alles ist ganz schrecklich, sondern durch diese Arbeit, die ich tun kann, aus dieser Identifikation herauszukommen, durch diese Arbeit, dass ich dann wirklich auch allmählich erleben lerne, wer ich eigentlich bin.
Ja.
Und diese Erfahrung, das ist etwas, was wir heute brauchen. Wir haben ja da auch Fragen gestellt, was wir heute brauchen. Ich meine, dass das eines der Hauptthemen ist, dass wir dem nicht mehr ausweichen durch die vielen Möglichkeiten, die uns in unserer Gesellschaft gegeben werden. Mal abgesehen von den harten Wegen wie Drogen oder sowas, nicht? Aber diese ganzen Ablenkungen, die wir haben, um dem auszuweichen, das hilft aber nicht. Je mehr wir ausweichen, desto schlimmer wird es. Und das Einzige ist, da herauszukommen und dass wir Menschen brauchen, sozusagen, die uns da anleiten, das zu lernen, wie man da rauskommt. Nicht durch Vorträge oder schlaue Predigten, sondern das müssen Menschen sein, die besten Therapeuten sind, sagte jemand, ich habe mir das direkt hier aufgeschrieben, die besten Therapeuten sind die einzigen echten Heiler sind die Verwundeten.
Genau.
Gute Therapeuten werden Ihnen immer dasselbe sagen.
Ja, das ist wirklich genau. So. Das kann ich absolut unterschreiben. Ich weiß noch, als ich 18, 19 war und in wirklich furchtbarster, verzweifelter Lage damals und überhaupt nicht mehr wusste, wie ich mein Leben in richtiger Weise führen kann oder ob ich es überhaupt leben kann. Und da hatte ich an dem Ort, an dem ich dann irgendwann landete, einen für die Morgengymnastik war da so ein Sportler uns Patienten vorgestellt. Und dieser Mann, stellte sich später raus, war ein trockener Alkoholiker, der durch so viel Leid in seinem Leben gegangen war. Und das wusste ich aber ja nicht. Ich hatte nur das Empfinden, dass ich von diesem Mann wirklich etwas lernen kann, beziehungsweise dass ich ihm glaube. Ja, und das ist ja was ganz Entscheidendes, dass wir eben unsere Glaubwürdigkeit oftmals tatsächlich aus Leid beziehen, also aus durchlebtem, erlebtem, ne, verwandelten Leid. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Wenn wir eben diese von Ihnen benannten Traumatisierungen und was da noch so alles, ne, im Spiel ist, also unsere Schatten sozusagen so weit verwandelt haben, dann können wir wirklich in Kontakt treten mit anderen Menschen. Und auch andere Menschen können möglicherweise was von uns lernen, weil sie uns die Sache abnehmen, ohne dass wir ihnen vielleicht was beibringen wollen oder so.
Und ich glaube ehrlich gesagt, dass ein Heiler, eine Heilerin, die nicht gleichzeitig Priester sind, das kann doch gar nicht funktionieren.
Also, ich würde mal so sagen, eigentlich haben wir alle den Auftrag, priesterlich handeln zu lernen.
Genau so.
Was ist denn das eigentlich?
Wollte ich gerade fragen, was ist denn priesterliches Handeln?
Priesterliches Handeln, auch wieder so ein großes Thema, aber ein ganz wichtiger Faktor ist Demut. Also nicht, dass ich alles weiß und besser weiß, und ich denke, was ich sage, ist alles richtig, sondern mehr so den anderen Menschen liebevoll zuzuhören, ihnen zu dienen. Man kann das christlich formulieren, nicht? Gott ist die Liebe, könnte man sagen. Wenn einer in der Liebe lebt, dann lebt er in Gott. Aber man muss das gar nicht so theologisch formulieren, sondern man kann ja sagen, Ich glaube oder behaupte einfach mal so, dass wir alle uns einig sind. Eigentlich geht es um Liebe. Wir sehen uns alle nach Liebe. Und wenn wir uns danach sehen, dann gilt das auch für uns, dass wir auch dann Liebe schenken lernen. Und nicht nur erwarten.
Leider haben wir ja viel zu viel gelernt, wie man Streit macht, ne? Und von der anderen Seite nicht so viel. Ja. Das finde ich, da haben wir gerade auch einen Podcast drüber gemacht. Was ist Weihnachten? Also diese Weihnachtszeit, die ja eigentlich im Grunde genommen mal mehr oder weniger kitschig einem Menschen beibringt, wie etwas Hartes weich geknetet werden kann.
Ja.
Und das ist eine Aufgabe für uns alle, ne? Ja.
Also ich will mal so sagen, dass das Ich in uns geboren wird. Das ist Weihnachten. Und diese Ich-Geburt, die setzt voraus, dass ich wahrhaftig werde. Dass ich lerne, das, was dieser Ich-Geburt im Wege steht, dass ich mich dem stelle, so wie wir das eben besprochen haben. Dass ich dem Schatten ins Auge sehe. Nicht? Deswegen wird in der Bibel die Maria als reine Jungfrau beschrieben. Das ist einfach nur ein Bild auch. Dass unser Seelenleben sozusagen so sauber wird eigentlich durch unsere Bemühungen, das, was da zu verwandeln ist, auch loszulassen und zu verwandeln zu lassen. Auch mal sagen, dass dadurch eben auch die Ich-Geburt, die Geburt unseres wahren Wesens stattfindet. In der Christenheit ist das die Geburt des Christus, nicht unser wahres Wesen. Aber man muss ja gar nicht immer theologisch sein.
Und das Ich ist hier natürlich nicht zu verwechseln mit dem Verstand.
Ja, und auch nicht.
Das ist wichtig.
Genau, und auch nicht mit dem kleinen Ego.
Wollte ich gerade sagen, also genau. Zumindest nicht das kleine, bedürftige Ich, sondern
ja,
das höhere ja. In uns. Ne?
Ja.
Aber da wollte ich auch noch mal einen kleinen Schritt zurück machen. Wir hatten ja eben gesprochen über diese starke Identifikation, ne? Dass man sich so identifiziert mit dem Leid, mit dem eigenen oder eben auch so stark, wie wir ja schon in zig Folgen immer wieder über unsere stark kapitalistisch-materialistische Gesellschaft,
Klugscheißer-Gesellschaft
gesprochen haben. Sich identifiziert mit dem eigenen Auto, mit
der Materie.
Der Beruf mag ja vielleicht sogar noch angehen, je nachdem, aber auch da wird's schon schlittrig, ne? Egal womit eigentlich. Also das, weil wirklich die interessante Frage ist ja, und Sie haben das eigentlich eben schon sehr schön gesagt, wie kommt man dahin? Also wie kommt man dahin? Ich meine, wir haben es jetzt direkt vor der Nase. Wir haben jetzt Weihnachten. Wie kann mein Ich geboren werden? Also mein hohes Ich. Also ich selber habe das viel geübt durch vielleicht Meditation, durch alles Mögliche innerhalb meines Lebens. Aber ich frage mich jetzt, wenn ich zum Beispiel meine Kinder vor Augen habe, ne, wie geht das? Also wie lernen Menschen das, ohne sozusagen einem Konzept zu folgen? Ja, ohne, also die gehen auch, ja, in der Kirche, glaube ich, findet man es eh nicht. Also das ist zumindest meine Erfahrung. Also wo, gut, heute gibt es zig verschiedene Möglichkeiten von Achtsamkeitsmethoden und alle möglichen Leute sind Coaches für Gewahrsein und für liebevolles, gesundes,
wertschätzendes,
mit sich selbst sein, ne? Trotzdem frage ich mich manchmal, wo beginnt das eigentlich?
Und vor allem die ganzen Affirmationen haben ja nicht viel gebracht, ne?
Die was?
Affirmationen.
Ach so.
Die haben nicht so viel gebracht, ne? Ich erinnere mich immer an einen Film von Doris Dörrie, wo so eine 30-Jährige da sitzt und Affirmationen sich anhört, so nachdem sie lebt alleine in einem Hochhaus und dann kommt da von der Kassette, ich bin schön. Ich bin schön, dass sie nennt. Ich bin geliebt. Und ihr fallen, man sieht richtig im Film, wie ihr die Schultern runterfallen und sie plappert nach, ich bin geliebt. Völlig einsame Frau. Das war unglaublich großartig umgesetzt, weil das ist ja genau das. Ich habe einen Vortrag mal gehalten und hinterher kommt ein Mann zu mir, der sich als Arzt vorstellte und hat gesagt, das mag sich ein bisschen kitschig anhören, aber es gibt so einen schönen Spruch, der heißt, jeden Tag streut Gott dir Grüße vor die Füße. Finde sie. Superschön, oder?
Nochmal?
Jeden Tag streut Gott dir Grüße vor die Füße. Finde sie. Und da geht es ja auch um diese, vielleicht die kleinen Funken an Berührbarkeit, an diesem mystischen Selbsterleben.
Ja. Ich meine, das bringt das Thema auf, was in der ganzen Welt in den spirituellen Richtungen als Mantra bezeichnet wird, nicht? Man kann sagen, ja, da rede ich mir was Falsches ein und das wirkt gar nicht. Das kommt immer darauf an, wie man das macht.
Genau.
Nicht?
Exakt.
Ich meine, man muss ja auch nicht den blödesten Spruch nehmen, aber aus dem Christlichen herausgesprochen, wieder, ich bin bei euch alle Tage. Okay. Das kann man ja auch mal so vor sich her sagen, aber wenn man das lernt, innerlich zu hören, als Stimme, die einem zugesprochen wird, nicht? Das nennt man ja als, das versteht man ja unter Kontemplation. Das geht nicht schnell. Da muss man langsam und wiederholen und hören mit dem Herzen, könnte man sagen. Nicht intellektuell jetzt durchdenken, nee, das nicht.
Ich muss mich drauf einlassen.
Sondern was spricht sich darin aus? Da komme ich wieder auf das Konzert, was Sie vorhin erwähnt haben, zurück, nicht? Okay, wir kennen das auch. Da gibt es Künstler, das sind reine Techniker, das lässt einen völlig kalt.
Genau, genau.
Ja, meine Frau ist Sängerin, wenn die auf der Bühne gestanden hat, in Miami zum Beispiel, wo ich das dann auch zuletzt noch erlebt habe, nicht? Und sie zum Beispiel, die Künstler nennen das dann auch auf ihre Weise, I'm in the flow. Ich bin angeschlossen an die Kraft. Wo sie dann nicht nur Techniker sind, sondern sie stehen in diesem Strom, der aus der Musik durch sie hindurchfließt.
Ja.
Dann wachen die Menschen auf.
Ja, genau.
Da fließen die Tränen, da wird das nicht mehr verdrängt.
Wir sind ganz und gar außerhalb von Zeit und Raum.
Richtig. So kann die Kunst, also die wirkliche Kunst, das ganz gut vermitteln. Die Kirche hat diesen Auftrag auch, aber sie hat in den letzten Jahrhunderten, ist sie so theologisch, wie sagt man da, intellektuell.
Intellektualisiert, ja.
Nicht, dass es dann nicht mehr zu diesem Erlebnis kommt, so leicht, nicht? Ich will das ja nicht verallgemeinern. Pauschalurteile stimmen ja auch nicht. Aber man sieht ja, was aus den Kirchen geworden ist.
Genau. Ich habe gerade einen Chor, ein türkischer Chor, Menekşe. Die machen zwei Konzerte im Jahr. Und es kann sein, dass die falsch singen. Und jedes Mal, wenn ich da bin, geht's mir wie bei der 9. von Beethoven. Wenn ich nur diese unfassbare Begeisterung der Singenden, wenn ich die sehe und wahrnehme, passiert genau das Gleiche.
Ja.
Das ist etwas, ist das ein so schönes Wort, die Begeisterung, ne?
Die Begeisterung und wie viel Seele sich da eben hörbar macht, ne? Das kann ich sowohl im Gesang als auch, es geht mir manchmal auch im Geigenspiel oder irgendwo so, da kann jemand technisch unglaublich was drauf haben, ne? Und man denkt, boah, das ist ja unglaublich, aber trotzdem klingt dann nichts. Also ist irgendwie nichts zu hören.
Genau.
Ne? Und jemand anders, der vielleicht nicht so ganz virtuos ist, spielt aber so fantastisch, weil sich so viel Seele in seinem Spiel ausdrückt. Das ist das, was uns viel, viel mehr erreicht, eben das Seelische. Ne?
Ja.
Sie haben vorhin so das gesagt, da haben sie ja bei mir auch offene Türen eingelaufen. Das ist ja ein ganz großes Problem des Kapitalismus, dass wir denken, dass wir das mit Ablenkung und Konsum hinkriegen würden, glücklich zu sein. Und ich nenne das oft so, immer dann, wenn es in die Krise geht, wo der Sinn des Lebens einen kleinen Kratzer gekriegt hat vielleicht, wenn es ans Sterben geht, wenn es an die Krankheit geht, dann kriecht unterm Teppich alles hervor, was vorher runtergekehrt wurde.
Ja.
Und das ist das, was wir vielleicht teilweise in der gesellschaftlich als die letzten Fragen bezeichnen würden. Und wir wissen alle drei, dass wir in einer sehr materialistisch-kapitalistischen Gesellschaft sind. Und ich habe die Frage an Sie, was wünschen Sie eigentlich für uns Menschen und unsere Gesellschaft für die Zukunft? Was wünschen Sie uns allen?
Ja, ist auch wieder sehr komplex, aber das eine, das habe ich ja schon angesprochen. Wenn es weitergehen soll, dann ist es wichtig, dass jeder Einzelne für sich, und man kann das auch gemeinsam tun übrigens, diese Schattenarbeit macht.
Mhm.
Wie soll es denn weitergehen, wenn wir uns immer weiter streiten? Und jeder sehnt sich nach Gemeinschaft und keiner weiß, was Gemeinschaft ist. Ja, jeder, also entweder oder dieses Prinzip, dieses dualistische Prinzip, der eine hat Recht, der andere hat Unrecht. Und dann verlernt man, auf den anderen einzugehen und auf seine Probleme zu hören. Will nur seine eigenen Wünsche befriedigt sehen, nicht? Und deswegen ist es so, dass ein ganz heißes und aktuelles Thema ist, diese Schattenarbeit zu tun. Und ich meine, dazu braucht man oft eben auch eine Anleitung. Und das können nur die tun, deswegen dieses Zitat, die selber durch diese Prozesse hindurchgegangen sind. Und zum Beispiel geschieht das, wenn es eine tiefenpsychologische Ausbildung ist, dann wird man mit seinem Schatten konfrontiert. Interessanterweise war es so, die Freud'sche Ausbildung, die wird auch so manchmal so schlecht gemacht. Ich war da 3 Jahre lang mit 4 Wochenstunden, habe auf meinen Schatten geguckt, nicht? Und am Ende war es so, dass die Therapeutin dann sagte, ja, ich habe gelernt durch sie, dass es einen Gott gibt. Für mich hatte ich das ja sowieso bearbeitet, das Thema. Ich habe einfach gesehen, dass, um in einem Bild zu bleiben, dass unter dem Meeresgetöse, dem Sturm und der starken Wellen, wenn man da runtertaucht, dass es da ganz friedlich ist. Nicht? Und wenn man das erlebt, dann strahlt das aus, in dem Fall an die Therapeutin. So dass sie mir dann nach der Ausbildungszeit wie einen Brief geschrieben hat.
Schön.
Also ich meine, und das ist eigentlich die Aufgabe in unserer Gesellschaft, dass jeder Einzelne das daran arbeitet und akzeptiert, dass man dabei Hilfe braucht. Und deswegen kann man mal auch auf die Partnerschaft zu sprechen kommen. Eine ideale Ehe ist für mich, wenn beide in der Lage sind, sich zu spiegeln.
Sich zu spiegeln im anderen.
Dass, wenn sie verheiratet sind, dass ihr Mann ihnen ihre Probleme spiegelt. Hm. Und ich meine, das ist einer Ehe ganz schwer, weil man sich leicht in die Haare kriegt, weil es tut ja weh, auf die Fehler aufmerksam gemacht zu werden. Aber wenn man das liebevoll tut, dann ist das eine Möglichkeit, dass man, wenn das beide wollen und können, nicht, dass das dann auch wirklich zu einer Gemeinschaft wird.
Das machen Kinder ja auch ganz gut.
Ja.
Die kriegen das auch hin.
Ja.
Nicht immer so freundlich, aber
Sie sind manchmal ganz schön brutal.
Total.
Aber ich muss sagen, in einer Ehe, habe eine Ausbildung gemacht in Ehe- und Familienberatung, nicht? Ich weiß einfach, wie schwer das ist, auch aus eigener Erfahrung, das umzusetzen.
Absolut.
Das braucht einfach, deswegen, eigentlich brauchen wir die Kirchen zum Beispiel, unter diesem Aspekt, dass da so eine gute Seelsorge betrieben wird, dass die Priester oder Pfarrer den Menschen helfen können, sozusagen mit ihren Problemen, an ihren Problemen zu reifen.
Ja.
Und das setzt aber voraus, dass sie selber diesen Weg gegangen sind.
Wollte ich gerade sagen, ne? Das setzt halt eine große eigene innere Arbeit voraus. Und ich glaube, diese Kombination, die Sie haben aus Priester sein und Psychotherapeut sein, ist schon eine wirklich sinnvolle. Ne? Das ist eine sehr, sehr sinnvolle Kombination. Total. Ich habe ja meine Ausbildung in der Petrikirche gemacht vor, weiß ich nicht, über einem Jahrzehnt. Da gibt es so eine im Beratungs- und Seelsorgezentrum St. Petri. Mhm. Und das war zumindest damals, ich weiß gar nicht, wie es jetzt ist, aber war das auch so eine geniale Kombination dort unter den Ausbildern, ne? Theologen und Psychotherapeuten. Also da ist besonders einer, der diese Kombination auch hat.
Da war übrigens eine Frau dabei. Können Sie sich noch erinnern? Ich habe den Namen vergessen.
Nee, das waren zu meiner Zeit waren das 2 Männer.
Ah ja, okay.
Aber das finden wir ja heute häufig sowohl im protestantischen als auch vielfach ja bekanntermaßen im katholischen Zusammenhang unter absolut schlecht reflektierten Würdenträgern sozusagen, ne? Die nicht, ja, bei dem, was da so alles passiert, fragt man sich ja manchmal, was ist da eigentlich los?
Ne? Ja, wir sind ist das eigentlich möglich? Auch wieder am Anfang gelandet. Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, heilerisch tätig zu sein, ohne Priester zu sein? Und wir sind wieder dabei, dass eine Psychotherapie ist ja absolut sinnvoll, aber ohne Spiritualität, was kann denn dabei rauskommen?
Also, die erste Formulierung, da würde ich einfach sagen, ich glaube, ich habe es ja auch schon gesagt, jeder Mensch kann Priester sein, auch ohne, dass er ein Studium gemacht hat. Ja. Es geht mehr um diese geistige Schulung, absolut, diese innere Schulung, die auch mit dem Schatten, mit der Schattenarbeit zu tun hat, oder auch das andere, was wir angesprochen haben, dieses in die Stille zu gehen und in die Stille hinein zu lauschen. Das ist eigentlich ein Auftrag, den wir alle haben. Ganz egal, ob wir nun ein Studium haben, ein Studium der Theologie oder sowas. Das hat natürlich auch irgendwo einen Sinn. Aber sagen wir mal, die Kräfte, die wir heute benötigen, eigentlich immer schon benötigen, aber heute, glaube ich, besonders, weil auch unsere Welt so gefährdet ist, nicht? Wenn man fragt, was soll da werden, dann müssen wir uns diese Kräfte aneignen, die letztlich Liebeskräfte sind. Und die dann auch Gemeinschaftskräfte sind, natürlich. Und das ist die Frage an jeden Einzelnen. Da kann man nicht sagen, irgendeine Partei oder irgendeiner soll die Lösung haben, sondern das ist eine Frage an mich selbst. Und was ich aus der Meditationsarbeit gelernt habe, auch heute sind so viele Menschen sie haben es so schwer, in die Stille zu gehen, aber wenn sie das zusammentun in einer Gruppe unter Anleitung, dann sagen viele Menschen, ja, es geht ja heute jetzt viel leichter, als wenn ich das zu Hause mache. Oder wenn man sagt, das sind ja auch Dinge, die man da vermittelt bekommt. Ich hatte da in Schwerin letztes Jahr eine Gruppe in einer Arztpraxis. Da sagte ein Mensch, der zum ersten Mal dabei war, ja, sie haben gesagt, wir sollen das alles erstmal so versuchen loszulassen, nicht? Und dann wurde das in mir so still. Ich wusste gar nicht, das war so eine friedevolle Stimmung. Ich wusste gar nicht, dass das möglich ist, wenn man alles loslässt. Also ich meine, so kleine Erfahrungen, nicht? Und ich denke, das sind ganz meine Terminologie, das sind ganz spirituelle, religiöse Erfahrungen. Und aber man kann ja ganz andere Worte dafür gebrauchen. Ich komme zu mir selbst.
Das ist ja eins unserer ganz zentralen Themen, dieses Bei-sich-Sein.
Ja.
Dass man eigentlich, die deutsche Sprache hat es ja auch so schön, dieses ich stehe total neben mir. Ne? Und sehr, sehr vielen Menschen ist das ja vertraut. Also das kennen wir einfach, dieses Gefühl, wenn wir eben neben uns stehen. Ne? Ja. Aber ich denke, dass es auch den Zustand gibt, dass man es als fast als Normalzustand erlebt, neben sich zu stehen. Das ist eben dieses möglicherweise auch identifiziert zu sein mit Unwesentlichem. Ne?
Ja.
Also für mich ist immer wieder interessant, wie kommt man zu sich? Sie haben es ja eben auch geschildert, so schön, das habe ich auch schon oft sowohl selbst erlebt als auch von anderen gehört, dieses, wenn man mit anderen gemeinsam meditiert, dann wird man ja getragen so ein bisschen in dem Strom der anderen. Und ich denke manchmal, es hat auch was mit einer Zeugenschaft zu tun. Also dass wenn man ganz alleine zu Hause ist, dann hat man häufig...
Dann hast du gar keine Zeit zum Abwaschen, zum Meditieren, du musst noch abwaschen.
möglicherweise habe ich keine Zeit, aber ich weiß auch, dass es manchmal schwer ist, selbst wenn ich jetzt also alles andere schon gemacht habe oder mich dazu durchgerungen habe, ich setze mich wirklich hin, dann kann es auch sein, dass ich trotzdem, ja, wie soll ich sagen, in mein eigenes Wollen nicht so weit strecken kann, ja, bis ich dann, weil wenn ich dann angekommen bin, wenn es also wenn ich den Rand der Stille sozusagen zumindest schon, ne, es ist ja wie erreicht habe, dann geht's, ja, weil dann komme ich in diesen Bereich, von dem wir eben schon so viel gesprochen haben, wo es vielleicht ja, wo etwas sich verselbstständigt in mir. Aber dieser Schritt bis dahin, da kann es sein, dass ich dann mich so alleine fühle. Ja, weil dieses, wenn man nicht bei sich ist, also sprich bei sich, bei seinem höheren Selbst, ja. So kommt es mir immer vor, weil das ist ja der, wenn man so will, vielleicht göttliche Anteil in mir, wo ich überhaupt erst in einen sinnvollen Kontakt komme. Aber auf dem Weg dahin, das ist für mich tatsächlich dieses interessante Wegstück oder dieses Stück Land, was sich da auftut, ja, zwischen meiner Intention, dass ich das vielleicht möchte. Vielleicht eine Ahnung davon habe, ich möchte, also ich weiß es einfach von vielen Menschen, die haben dann gehört, ja, meditieren könnte ja was sein oder so, ne, und dann setzt man sich hin und, aber bis man an diesen Rand kommt, ne, da kann es eben helfen, so wie Sie eben sagten, wenn man in der Gruppe das macht, aber wie kann man es noch alleine machen?
Ja, gute Frage. Ja. Also zum Beispiel, ich finde es immer ganz wichtig, dass man den Alltag als Übung nimmt. Also, ganz einfach gesagt, ich gehe spazieren und jetzt denke ich nicht so darüber nach, was ich alles schon vergessen habe und morgen noch machen muss und so weiter, sondern ich gehe jetzt einfach nur spazieren. Jeden Schritt mache ich ganz bewusst. Ich will nicht im Morgen sein, ich will nicht im Gestern sein, ich bin jetzt im Jetzt. Ich sehe die Bäume, die Blumen, ich höre die Vögel singen. Ich bin im Jetzt. Und das sind schon Anfänge. Also, wenn man das auf die Meditation im Sitzen zum Beispiel bezieht, ja, dann ist es so, man kann man sagen, wenn man wenigstens anfänglich alles loslässt und dann in diese Stille kommt. Manchmal geht das, sind das ja nur Sekunden und manchmal sind das auch nur so Ahnungen, nicht? Dann kann man einfach erleben, dass die Zeit und der Raum sich verändern.
Genau.
Also die hören auf zu existieren. Raum und Zeit, die
lösen sich auf,
werden weit. Das ist übrigens auch eine Frage hier in dem anderen Zusammenhang bei Sterben und Sterbebegleitung, nicht? Wie übt man denn das Sterben?
Das ist immer eine ganz wichtige Frage, die ich in meinen Begleitungen habe. Was musst du tun, um Zeit und Raum zu verlieren?
Ja.
Das ist bei vielen Menschen beim Malen, bei anderen in Musik. Das heißt, das sind eigentlich im Grunde genommen die ganzen musischen Sachen, in denen die Brücken, ich weiß, sind Brücken, ne?
Ja, dass man wirklich dann malt, wenn man malt, dann malt man. Nichts anderes. Aber ich meine, die meiste Zeit verbringen wir ja mit ganz anderen Sachen, also zum Beispiel abwaschen, nicht? Kochen oder so. Dass ich dann nicht an was anderes denke, ich stelle das Radio an oder was weiß ich. Und telefoniere beim Essen und so, sehe fern beim Essen.
Ich kann wunderbar zu mir selbst kommen beim Kochen.
Ja, dass man...
Ganz besonders beim Rühren.
Dass man wirklich nichts anderes tun will als rühren. Jetzt, wenn einer sozusagen, ich weiß ja nicht, wie ich das sprachlich immer formulieren soll, damit man sich nicht dran stößt, ja. Aber wenn man alles als wesenhaft betrachtet, dann ist es ja verständlich, dass man alles auch zum Beispiel mit Ehrfurcht und Liebe und Dankbarkeit anfasst. Nicht einfach nur so dahin schmeißt, sondern einfach liebevoll alles in die Hand nimmt. Und so ganz gegenwärtig liebevoll dankbar ist, dann kommt von der anderen Seite auch was entgegen.
Absolut.
Und das muss man üben. Und da war eben noch so ein Thema dabei. Heute muss ja alles schnell gehen. Das funktioniert überhaupt nicht.
Nee.
Nicht, sondern ich will ja auch nicht sagen, übertrieben langsam, aber wenn man wirklich bei der Sache ist, dann oder wenn, ja.
Es gibt eine ganz schwere Übung, die probiere ich seit über 30 Jahren, seit 35 Jahren sowas, bin ich an dabei und ich kann das nur einen ganz kleinen Moment. Und zwar, dass ich tatsächlich, alles das, was ich tue, ganz bewusst, ganz langsam mache. Ich beobachte mich selbst, wie ich in Zeitlupe gehe. Ich beobachte mich selbst, wie ich ganz, ganz langsam spreche, den Tee umrühren. Im nächsten Moment ist das wieder weggehuscht. Aber ich habe festgestellt, und das ist das völlig Abgedrehte dabei, dass in dem Moment die Zeit sich mir anpasst und ich nicht mehr der Zeit.
Ja.
Ganz verrückt.
Ich übe das immer besonders dann, wenn ich es sehr eilig habe. Und ich habe es sehr häufig eilig, leider. Und dann, und das schaffe ich jetzt schon manchmal, dann denke ich an dieses, ich glaube, es kommt von den Chinesen, ne? Wenn du es eilig hast, geh langsam. Ich glaube, den zweiten Teil habe ich jetzt vergessen. aber wenn, das ist tatsächlich interessant. Dieses, was ich dann beobachte, was in mir dann passiert, ne? Wenn ich eigentlich, weil Eile, meine ich jetzt im Sinne von, ich habe dann Druck, ja, ich muss irgendwo sein. Ich bin im Bewusstsein, ich bin zu spät. Das erzeugt bei mir eben häufig diese ganze Problematik.
Ja,
und dann entweder, ne, weil es bringt ja nichts, das weiß ich ja nun aus genügender Erfahrung, weil ich schon weiß ich nicht, wie viele Male in meinem Leben geblitzt worden bin. Und so langsam werde ich dann doch jetzt klug und weiß, okay, ne, das bringt jetzt also gar nichts. Im Gegenteil, das macht meine Probleme eigentlich tatsächlich eher größer. Sondern dieses Phänomen dann zurück, ja, davon zurückzutreten von der Eile. Das heißt eigentlich wie so eine Art, es kommt mir manchmal vor, wie wenn ich das dann, wie wenn ich das dann opfere, diese Haltung des pünktlich sein Wollens. Und dann trete ich davon zurück und stelle das sozusagen zur Verfügung. Dann schaffe ich es, meinen Fuß vom Gas zu nehmen und mich innerlich, ne, dann atme ich nochmal und entspanne wieder meine Schultern und meinen Rücken und und denk mir, ja, ne? Weil die andere Seite ist ja, wenn mir jetzt jemand sagt, das bringt doch gar nichts. Ja? Also wenn ich jetzt auf einer intellektuellen Ebene mich selber anspreche oder angesprochen werde, das bringt doch jetzt gar nichts, hier durchzudrehen. Ja, weil du bist ja schon zu spät und du stehst jetzt im Stau oder so zum Beispiel, ne? Das kommt bei mir nicht an, also da klingt nichts, sondern ich muss es sozusagen in mir selber tatsächlich wie, es ist eigentlich wirklich ganz schön formuliert, finde ich, bin ich ganz zufrieden mit, also es zur Verfügung stellen. Also sprich davon zurücktreten, also es opfern, es loslassen.
Ja.
Ich bin mittlerweile bereit und da bin ich auch sehr gehorsam. Mittlerweile geworden. Wann immer mich die Türklinke am Ärmel festhält, reagiere ich sofort und bin langsam.
Wenn die Türklinke dich am Ärmel festhält? Also wenn du dich verhakst, meinst
wenn
du?
Wenn die Türklinke mich festhält, mein Ärmel regt rein, dann weiß ich ganz genau, stopp, 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 stopp. Und das machen die regelmäßig, die Türklinken. Ja, und die ganzen...
Bei mir verhakt sich alles Mögliche.
Genau. Und was dann man, ganz, ganz langsam.
Was man ja auch, was wir alle spüren und wissen, nicht, dass wir dadurch sehr viel Kraft verlieren.
Richtig.
Nicht? Das ist Stress.
Total.
Den wir erzeugen. Genau. Man merkt das in der Muskulatur, wie sich die Muskeln verspannen. Mhm. Man merkt das aber auch im Bereich der Lebenskräfte, nicht wie die,
absolut,
wie die also darunter leiden. Und umgekehrt natürlich auch, nicht, wenn wir sozusagen bewusst leben und das alles opfern, das ist ein ganz gutes Wort auch dafür, nicht? Hingeben, dann kriegen wir Kraft. Das ist ja doch auch insofern wichtig, weil wir, das haben wir vorhin ja auch schon angesprochen, wenn einer Angst hat oder traurig ist, einsam fühlt, depressiv, das sind ja Gefühle. Und das sind Gefühle, das sind aber Energien, würde man quantenpsychologisch sagen. Nicht, das sind Energien, die mit destruktiven Energien gefüllt sind. Und das andere, was wir jetzt versuchen zu beschreiben und zu erleben, dass man alles loslässt, in die Ruhe kommt, das ist dann das Gegenteil. Da fließen uns dann Kräfte zu, die dann diese anderen Kräfte auch auflösen lernen. Man kann das, haben wir oft ausgesprochen jetzt, intellektuell nicht lösen oder durch einen Willensruck. Wenn ich Angst habe vom Fliegen, dann kann ich nicht sagen, ja, morgen habe ich keine Angst mehr oder so. Das funktioniert ja nicht, sondern das sind ja Gefühle, die ich mit anderen Gefühlen durchdringen muss, die dadurch diese destruktiven Gefühle auflösen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir heute auch in unser gesellschaftliches Problem, dass wir sozusagen, ja, ich würde sagen, meditieren lernen oder den Alltag so leben, dass er einen meditativen Charakter erhält. Mhm. Und dass er uns Kraft gibt, statt immer nur, dass wir Kraft verlieren. Und deswegen sagen alle, die sich mit diesen Dingen beschäftigen, dass wir lernen müssen, sozusagen aus diesem Tempo herauszukommen, diesem Stresstempo.
Ja, ich glaube, es kommt genauso hin. Ich hab noch eine Frage, ja. Die finde ich nämlich auch noch wichtig, diese Frage. Was könnten wir Menschen sagen, wenn sie angesichts ihres erlebten oder durchlebten Leids mit jeder göttlichen Dimension hadern?
Ja, also, ich glaube, man kann das intellektuell gar nicht aus der Welt schaffen. Ich kann das ja nachempfinden.
Total. Absolut.
Nicht? Mhm. Wenn man sein Kind verliert in jungen Jahren oder seine Frau in jungen Jahren stirbt oder was weiß ich, irgendwie Unglücke, wie kann Gott sowas zulassen, nicht? Ich meine, ich kann doch verstehen, dass es Leute gibt, die sagen, mit Gott will ich gar nichts zu tun haben. So einem Gott doch gar nicht.
Ich habe manchmal das Gefühl, Entschuldigung, dass es häufig gar nicht so sehr diejenigen sind, die so ein einschneidendes Erlebnis haben. Die werden oft auf anderen Wegen dann da weitergeführt, sondern mehr, dass es so etwas sehr Destruktives überhaupt in der Zeit ist. Also dass durch diesen starken materialistischen Zug, in dem wir leben, oder diese starke Digitalisierung, dieses ständige eigentlich in etwas hineinschauen, in irgendeinen Bildschirm oder eben eilig sein, wie wir gesagt haben. Oder es gibt so viele Komponenten sozusagen, die uns eigentlich dahin führen, ja, dass einfach das Göttliche sozusagen nicht völlig außerhalb unserer Wahrnehmung ist oder dem, dass das auch auszuschließen und zu sagen, nee, das gibt's nicht.
Ja.
Also das zu bestreiten sozusagen, ne? Oder?
Ja, wie haben Sie das formuliert, diese Frage?
Wir haben ja Ihnen im
Was
Vorfeld...
Was können wir Menschen sagen, wenn sie angesichts ihres erlebten Leids mit jeder göttlichen Dimension...
Ach so, ja, genau.
Ach so, angesichts doch des erlebten Leids, ne? Genau, so wolltest du das
wissen. Ja, genau. Aber ich meine, denn das, was Sie eben sagten, das hat natürlich, ist auch ein ganz wichtiger, eine ganz wichtige Ursache für dieses Problem. Nicht, wenn man seit Jahrhunderten diese materialistische Weltanschauung den Menschen beibringt, nicht, dann ist es ja kein Wunder, dass man an dieser Dimension zweifelt. Nicht, und heute ist allerdings so, dass die Pioniere an manchen Stellen der Wissenschaft ja dieses Weltbild längst abgeschafft haben.
Ja.
Also deswegen interessiere ich mich für Quantenphysik oder für Nahtodforschung und so weiter nicht. Nach der Quantenphysik ist es ja so, dass eine Illusion ist, was wir als mit unseren Sinnesorganen wahrnehmen. Das sind Energien. Und die benutzen ja, manche Quantenphysiker sagen, wir können das ja entweder nur mathematisch schildern oder durch Kunst. Mhm. Nicht? Also wir können das gar nicht in eine normale Sprache bringen, was wir als Wissenschaftler erforscht haben. Nicht, dass die Materie ständig verschwindet und wiederkommt. Die verschwindet in einem Bereich, der dort bezeichnet wird als ein Bereich unendlicher, unerschöpflicher Energien. Nicht, und dann kommen diese Energien wieder zurück. Und es ist ja fast gar nicht nachzuvollziehen. Aber zumindest können wir sagen, wenn wir weiter Materialisten leben, sind wir ganz unrealistisch.
Absolut.
Und deswegen denke ich immer, wenn wir Menschen lernen, Erfahrungen zu machen aus dem Bereich in unserem inneren Seelenleben, nicht? Aber das durchdringt natürlich auch den Bereich der Lebenskräfte und des physischen Leibes. Ich meine, Das bringt mich auf ein ganz anderes Thema, aber das gehört eigentlich auch dazu, nicht? Das Thema des geistigen Heilens.
Genau.
Ich habe mein ganzes Leben lang immer Reisen unternommen, um geistige Heilweisen zu studieren, nicht? Zum Beispiel bin ich mit Gruppen von Leuten auf die Philippinen gefahren, um das Heilen der Heiler zu beobachten. Wir haben mit Wissenschaftlern gesprochen, die das auch aufgenommen haben, im Film und alle möglichen Betrugsmöglichkeiten aufgeschlossen haben. Und das gibt es einfach, dass Menschen in der Lage sind, durch Energien körperliche Prozesse aufzulösen, wie zum Beispiel Krebsgeschwur oder so. Ich habe sowas mit eigenen Augen gesehen, auch in Deutschland. Und alles wird ignoriert, nicht? Aber dass wir sozusagen lernen, auch als einzelne Menschen, dass wir alle die Aufgabe haben, meine ich.
Und die Fähigkeit.
Die Fähigkeit zu schulen und nicht nur als Konsumenten unserer Gesundheit von den Ärzten verlangen, dass die uns heilen durch Pillen, die dann auch noch Nebenwirkungen haben, sondern dass wir lernen, mit geistigen Energien uns so zu verbinden, dass wir sie heilend auf uns selbst anwenden können und auch anderen Menschen zur Verfügung stellen können. Nicht? Und wenn man das nun jahrelang erlebt hat, ich habe das in Eppendorf im Krebszentrum, Forschungszentrum von einem Schweizer Arzt auch mit einem Film vorführen lassen. Aber ich meine, die Ärzte sind ja oft damals, vielleicht heute auch noch, für sowas gar nicht offen gewesen. Nicht? Aber wenn man kann es einfach ignorieren. Aber es bringt uns nicht weiter.
Nee. Ich nehme immer das Bild dafür, es gibt doch diese Münchhausen-Geschichte, wo er mit seinem Pferd reitet und im Sumpf landet.
Mhm.
Und dann packt er sich am Schopf und zieht sich mitsamt seinem Pferd wieder raus und landet auf dem Trockenen. Mhm. So geht's.
Mhm. Aber jeder von uns kann das beobachten, denn wenn man zum Beispiel so in die Stille geht und alles, wie wir das besprochen haben, und dann sich fragt, wie hat das eigentlich auf meinen Körper gewirkt? Wie fühle ich das im Herzen, in der Lunge, in meinem rechten Knie und so weiter? Ja, also wir haben Leute gesagt, ja, ich habe warme Füße bekommen. Die Mönche in Tibet, die haben sich in den Schnee gelegt. Das war so ein Experiment. Haben meditiert und in den Schnee geschmolzen.
Das Verrückte ist, ich arbeite in meiner praktischen Arbeit und entwickle das immer weiter. Ich habe eine tiefenpsychologische Ausbildung im Katatym-Bilderleben. Und das ist ja das Verrückte. Immer wenn die Seele sich ausdrücken möchte, nimmt sie Bilder. Deswegen kann das ja nur mit der Kunst im Grunde genommen, mit der Kunst und in der Stille funktionieren, denn eine Seele kann sich nicht über den Verstand äußern. Ja. Die muss Bilder nehmen dazu.
Ja.
Und das, was ich immer sehr spannend dabei finde, ist, es gibt Imaginationen, wo messbare Auswirkungen auf die Materie stattfinden. Ganz einfach, Angst. Da kann ich den Adrenalinspiegel messen, ich kann die Pupillengröße sehen, Herzschlag und so weiter. Kann ich alles messen.
Ja.
So, das ist aber imaginär, das ist doch nur eine Angst. Da habe ich mir doch nur ausgedacht. Das heißt, und da passiert sowas Eklatantes mit Auswirkungen auf die Materie. Und wenn das in die Richtung funktioniert, muss es in die andere Richtung ja auch funktionieren. Ja. Und deswegen ist es so wichtig, heilsame Geschichten zu entwickeln, ne? Genau.
Die ganze Bibel ist so zu verstehen.
Ja.
Das sind alles archetypische Bilder,
die möglicherweise einigen Übersetzungsfehlern anheimgefallen sind.
Auch das, ja. Und die kann man nicht durch intellektuelles Verstehen erleben, nee, sondern man geht ja auch nicht in die Kunsthalle und sagt, oh, jetzt will ich mal gucken, welche Farbe hat denn der da wieder verwendet und so weiter. Man guckt auf die äußeren Dinge, sondern man muss das wirklich mit seiner Seele
auf sich wirken lassen.
Ja, genau.
Ja, beziehungsweise das genau das Gegenteil davon ist ja, wenn ich mich vor so ein Bild stelle und sage, das gefällt mir, dann fragt man sich ja auch, was fällt denn da auf mich runter?
Ja,
also,
ja,
dass ich jetzt so schnell sagen kann, es gefällt mir.
Ja.
Ne? Also da.
Ja, genau. Das ist eine Resonanzfrage, ne?
Ja.
Aber das ist natürlich auch wieder ein intellektueller Ausdruck, weil mit der Resonanz geht's noch nicht um Berührbarkeit.
Nee, ich meinte jetzt eigentlich sogar eher das Gegenteil im Sinne von, ich gehe da ganz schnell mal eben vorbei und sag, ach ja, dies gefällt mir, das gefällt mir. Also, dass ich gar nicht erst in so ein Zwiegespräch komme, also wo ich in das Wirkungsfeld sozusagen eintrete, sondern einfach nur von außen sage, das gefällt mir.
Ja, so werten.
Genau. Also
ich habe gestern den ganzen Tag eine Fortbildung gehabt zum Thema KI. Und
künstliche Intelligenz.
Ja, künstliche Intelligenz. Und da war das eben halt so eine Sache, dass vor Jahren noch, bevor die künstliche Intelligenz eingesetzt hat, dass wir haben irgendwas gesehen und dann haben wir uns ungefähr 18 Sekunden Zeit gelassen, um zu entscheiden, gefällt es mir oder gefällt es mir nicht. Das ist jetzt bei 4 Sekunden gelandet. Und deswegen ist dieses Scrollen, zack, 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 immer was Neues, zack, 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 immer was Neues, eine unglaublich fatale Sache, dass wir uns nicht mehr konzentrieren können.
Ja, und das ist genau das, was Sie, Herr Payung, eben gesagt haben, mit diesem, dass wir eigentlich weniger werden. Also das ist ja eine Art Stress, der entsteht, ne? Wenn ich jetzt so scrolle oder wie nennt man das, swipen, ne? Ich swipe so von einem zum anderen, dann kann es dazu kommen, dass ich mich da 70-fach durchgeswiped habe jetzt in, sagen wir mal einer Stunde oder anderthalb Stunden und am Schluss fühle ich mich ganz leer.
Genau.
Also ich habe eigentlich keinerlei Substanz gebildet.
Genau.
Ne?
Ja, es wird leerer.
Sondern fühle mich sogar richtig schlecht möglicherweise.
Zauberhaft.
Also ich muss sagen, unser Gespräch gefällt mir sehr gut. Und ich hätte richtig Lust, weil ich finde, wir sprechen jetzt ungefähr schon seit anderthalb Stunden, noch nicht ganz. Aber ich hätte richtig Lust, direkt noch gleich bald noch mal ein zweites mit Ihnen zu führen.
Ein Nachschlag.
Noch ein Nachschlag davon. Ja, weil das ist einfach schön, wenn man diese eigentlich doch Ja, manche würden das als vielleicht fernliegend bezeichnen. Ja, diese Dinge, über die wir jetzt gesprochen haben. Wenn man es so runterbrechen kann und so nah ranholen kann, wie ich das bei Ihnen so schön finde. Also das ist das, was ich eingangs sagte, der Ruf, der Ihnen vorauseilte, der hat sich für mich absolut bestätigt. Weil ich habe zum Beispiel neulich erlebt, da war ich in der Kirche und habe sie predigen hören. Und da ist mir aufgefallen, dass sie ihren Zettel vergessen hat. Und dann, weil sie sind ja schon auch im fortgeschrittenen Alter, und ich habe mir dann kurz Sorgen gemacht und habe gedacht, oh, wie löst er das jetzt? Weil sie wirkten tatsächlich, ne, so manchmal kommt man ja so ein bisschen aus der Spur, das ist ja allen passieren. Und dann war ich fasziniert davon, wie sie das sozusagen ganz aus dem Raum überall hergeholt haben, sozusagen von allen möglichen Ecken und Enden. Und das war so unglaublich authentisch, was dann am Ende, also und so schlüssig, weil sie eben so eine Substanz einfach gebildet haben in ihrem Leben. Und das verstehe ich jetzt mehr, wo Sie erzählt haben, ein bisschen, was eigentlich Ihr Weg im Leben war und dass Sie so starke Schattenarbeit, vermute ich, gemacht haben und wirklich diesen Weg der Demut eben auch, denke ich mal, gegangen sind.
Versucht habe, ja.
Ja, versucht. Ja, schon alleine das ist ja sehr demütig. Also, Sie haben es versucht. Also bescheiden.
Ja, ich fühle mich dann in solchen Augenblicken wirklich auch beschenkt, genau wie als wir über die Musik sprachen, nicht? Und wie ich das bei meiner Frau und auf der Bühne erlebt habe, die würde das selber auch so sagen, in dem Augenblick es fließt das so durch sie hindurch, das ist ein Geschenk, ne?
Ja.
Und ja, wie man das denn interpretiert, ist ja dann verschieden, weil die Sprache, die kann das gar nicht richtig zum Ausdruck bringen, nicht?
Nee, kann nee.
Denn da fließt was und Sprache fließt ja nicht so richtig.
Nö.
Genau. Es gibt mal Sprachen, die sind ein bisschen mehr Singsang, aber fließt auch nicht.
Ja, und jedes Wort, was ich verwende, das hat für sie einen ganz anderen Klang.
Möglicherweise.
Genau.
Ja.
Ja, umso mehr hoffe ich, dass die Worte, die Sie heute verwendet haben, die wir hier gesprochen haben, auch für unsere Hörer und Hörerinnen einen Klang hatte, sagen wir mal so. Ja. Ne?
Und ich bin ganz, ganz, wie gesagt, ich habe mich eingangs gesagt, ich bin sehr, sehr froh. Sie haben wesentlich dazu beigetragen, dass in dieser großen Katastrophe meines Lebens eigentlich mir kommt alles, was vorher gewesen ist, vor wie Geschichten aus dem letzten Leben. Und damit ist eine Tür aufgegangen und Sie haben wesentlich damit zu tun. Ganz vielen Dank.
Tja, und vielen Dank, dass Sie mit uns hier heute gesprochen
haben. Ja, ich habe auch zu danken. Ich fand das ganz schön, wie wir so miteinander kommunizieren. Nicht?
Ja.
Ja. Gut.
Ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Ne? Ja. Wer weiß.
Danke und tschüss.
Das war Hüben und Drüben. Der Podcast mit Franziska Hilmer und Claudia Kardinal.